Ja, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, über die Auferstehungskraft Jesu Christi, der auferstanden ist, den der Tod nicht gehalten hat. Wir haben Frühling, die Bäume, die Sträucher, die Blumen, alles fängt an zu ergrünen. Und es zeigt ein wenig, wenn man durch die Lande fährt, man kann ein wenig wahrnehmen von dieser unbändigen Lebenskraft, die Christus, die Gott in seine Schöpfung hineingelegt hat und die der Tod oder der Winterschlaf auf jeden Fall nicht halten kann. Wir haben gesehen, dass der, der das Leben gegeben hat, dass der nicht nur das Leben gegeben hat, sondern dass er selbst das Leben ist. Die Auferstehung war notwendig, da das eigentlich auch die Grundlage mit unseres Glaubens ist, und ohne die Auferstehung wäre euer Glaube vergebens, so schreibt Paulus in 1. Korinther 15. Wir wollen heute noch ein bisschen zurückblicken vor die Auferstehung sozusagen, aber bevor wir das tun, lasst mich noch einmal beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast von 1. Mose bis zur Offenbarung und dass wir darin dich kennenlernen und deinen Willen finden, sehen, was du getan hast. Und ich möchte beten, dass du Gnade schenkst und deinem Wort die Kraft verleihst, Menschen zu erreichen und zu segnen, zu korrigieren, was immer du mit deinem Wort tun willst. Und ich möchte beten, dass du Gnade schenkst, dass alle, die zuhören, offene Ohren haben und nach deinem Wort fragen. Amen. Es ist manchmal, oder für mich ist es herausfordernd, über etwas zu sprechen, was so gut bekannt ist, was so selbstverständlich ist. Wir haben, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, die Lieder, die hatten ein Thema, das Kreuz. Und das Kreuz soll es auch heute in der Predigt gehen. Und es ist so selbstverständlich, ja, dass es eigentlich gar nichts mehr Besonderes ist. Aber es ist so besonders, dass wir es nicht zum Selbstverständlichen werden lassen sollen. Ich mache das mal ein bisschen runter, das guckt mich so komisch an hier. Die Voraussetzung für die Auferstehung, was ist die Voraussetzung dafür? Es ist natürlich eine bisschen komische Frage. Die Voraussetzung ist, dass jemand tot ist, oder? Sonst kann er nicht auferstehen. Er muss tot sein. Und genau das ist mit Jesus Christus geschehen. Wenn jemand zurück ins Leben will, dann muss er vorher tot sein. Ganz logisch. Und eben weil wir über die Auferstehung gesprochen haben und über den Tod noch nicht sprechen konnten, weil Karfreitag niemand da war, da müssen wir das natürlich nachholen. Wir könnten fragen, ist Jesus eines natürlichen Todes gestorben, so wie alle Menschen den Tod einmal sehen, den Tod einmal schmecken und einmal sterben? Wir wissen, wir kennen die Antwort, es war natürlich nicht so. Jesus wurde brutalst ermordet, er wurde hingerichtet. Warum wurde er hingerichtet? Es wäre doch egal gewesen, wie er gestorben ist. Auferstehen hätte er ja immer können, egal in welcher Art und Weise er den Tod gefunden hätte. Aber ja, die Ursache für seinen Tod war eben eine spezielle Ursache. Und da möchte ich jetzt die erste Stelle aufschlagen. Ihr werdet heute sehen, wir schauen wieder verschiedene Bibelstellen an. Das nächste Mal geht es dann wieder im Römerbrief ganz normal weiter. Aber heute noch mal ein paar Bibelstellen, die uns mit hineinnehmen sollen in das Geschehen um Ostern, um das Kreuz Christi, um das, was da geschehen ist. 1. Mose 3, Vers 14 und 15. Der Sündenfall, das ist eine bekannte Tatsache, eine bekannte Geschichte, es ist nichts Neues. Ich möchte uns trotzdem ganz kurz die Verse 14 und 15 aus 1. Mose 3 lesen. Da lesen wir in Gottes Wort, da sprach Gott der Herr zur Schlange. Also hier ist er schon dabei, dass er Adam und Eva entdeckt hat und sie sie sich ja versteckt hatten und sie zur Rechenschaft zieht und sie ja in dem Fall jetzt die Eva auf die Schlange verwiesen hat und jetzt kommt der Fluch über das Tier und über Eva und Adam. Da sprach Gott der Herr zur Schlange, weil du dies getan hast, sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und deinen Staub sollst du fressen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und jetzt kommt diese Verheißung, aufgrund der Ostern eigentlich oder Karfreitag eigentlich stattfindet, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und dann geht es weiter mit den Fluchworten Gottes über die Frau und über den Mann. Das ist die Ursache, warum Jesus Christus gekommen ist und warum er sterben musste, bewusst sterben musste. Er musste der Schlange, den Teufel, er musste sie besiegen, er musste ihr den Kopf zertreten. Er ist auch gekommen, um die Feindschaft zwischen Gott und Mensch, die durch diese Tatsache, durch diesen Sündenfall bestanden hat, wieder aufzuheben, sie wieder heil zu machen. Wir erfahren die Heilung auf dieser Erde nicht vollkommen. Wir werden die vollkommene Wiederheilmachung, Wiederherstellung erfahren, wenn wir wirklich bei ihm in der Herrlichkeit sind. Aber der Anfang ist hier auf jeden Fall schon gemacht. Er ist sogar vollendet, nur wir sehen es in der Form halt noch nicht. Am deutlichsten drückt sich die Trennung zwischen Gott und Mensch vielleicht darin aus, und da bleiben wir noch in 1. Mose Kapitel 3, als der Mensch plötzlich etwas erkennt, was er vorher nicht erkannt hat. Als Folge dieses Sündenfalles wurden den beiden, Adam und Eva, die Augen geöffnet. 1. Mose 3, Vers 7. Und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie bahnten sich Feigenblätter um und machten sich Schürze. Beide waren nackt, der Mensch und seine Frau. Und jetzt haben sie sich Blätter umgebunden, irgendwelche Lösungen geschaffen. Es war plötzlich etwas da, was es vorher nicht gab. Denn schaut mal, in Kapitel 2, Vers 25, da lesen wir, sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Und jetzt ist etwas gekommen, wo plötzlich Scham aufgetreten ist, wo sie sich plötzlich bekleiden, bedecken mussten. Das ist übrigens, warum wir hier Kleider tragen, gell? Nur als kleine Nebenbemerkung. Beide waren nackt, sie haben sich nicht geschämt. Ihre Nacktheit wird erst zum Problem, nachdem sie Gott ungehorsam geworden sind, nachdem sie rebelliert haben, nachdem sie Gottes Wort missachtet haben. Und dann ist Scham in ihr Leben eingetreten. Sie haben sich geschämt und suchten zu verbergen, was vorher nicht sichtbar war. Nachdem Gott nun den Fluch über die beiden ausgesprochen hatte und damit auch über all diejenigen, die ihnen nachfolgen würden, die von ihnen abstammen würden, da hat er ihnen Kleider gemacht. Er hat ihnen Kleider aus Fellen gemacht. Nun, Felle, das wissen wir alle, Felle wachsen nicht auf Bäume oder treiben nicht im Wasser. Felle, die kommen immer von Tieren. Das heißt, Gott hatte tatsächlich selber Tiere opfern müssen, damit er Adam und Eva begleiten konnte, dass er Felle machen konnte. Und wir lernen daraus, dass Blut fließen musste, um eine Bedeckung zu schaffen. Wir sehen bei ihren beiden Kindern, bei Kain und Abel, da war es genauso. Sie hatten Opfer gebracht, beide. Sie wollten Gott die Ehre geben. Ein Opfer wurde von Gott angenommen, eines nicht. Da, wo Blut geflossen ist, wo ein blutiges Opfer gebracht wurde, das wurde von Gott angenommen, obwohl der Kain das Beste seines Feldes gebracht hat. Er hat es wirklich gut gemeint, aber er war total daneben. Es hat hinten und vorne nicht gereicht, das Gute. Gott, er nimmt es nicht an. Und aus Hebräer 9, Vers 22, da lernen wir, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Das Blut, es ist ein Zeichen der Vergebung, ein Zeichen der Bedeckung des Hinwegsehens Gottes. Der Gott, der ja schon zu dieser Zeit, ganz am Anfang, schon vor Grundlegung der Welt, den Kreuzestod Christi im Blick hatte. Beim Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, als sie dort in der Sklaverei waren und von Gott herausgeführt wurden, wird es noch einmal deutlich, dass nur wer Gott gehorsam ist und alles genau so macht, wie er es vorgegeben hat, dass nur der gerettet wird in dem Fall, dass nur diese Familie keinen Toten zu beklagen haben würde. Und die Bedingung, die Gott stellt, war bei der 10. Plage, die meisten von euch kennen das, war eben, dass die Türpfosten mit dem Blut eines jungen Lammes beschmiert waren. Sie kamen heraus aus Ägypten, sie haben überlebt, sind vertrieben worden sozusagen von Ägypten, noch mit Geschenken ausgerüstet worden und sind losgezogen in die Wüste. In der Wüste Sinai haben sie das Gesetz bekommen. Sie haben die erste Begegnungsstätte mit Gott gebaut, diese Stiftshütte, und es wurde ein regelmäßiger Opferdienst eingeführt. Dem Volk Gottes, den Israeliten, wurde andauernd vor Augen geführt, wie tragisch diese Sünde, diese Rebellion von Adam und Eva gegen Gott war und wie sie daran litten und die Nachfolger waren. Ihnen wurde vor Augen geführt, was Sünde anrichtet. Ständig waren sie mit Blutopfer konfrontiert. Wie viele Tiere mussten wohl geopfert werden in dieser ganzen Zeit, als Israel durch die Wüste gezogen ist, 40 Jahre lang? Wie viele Tiere, wie viel Blut ist geflossen, um die Sünde des Volkes zu bedecken? Und zu keiner Zeit hat ein einziges dieser Tiere 1. Mose 3, Vers 15 befriedigt oder erfüllt, diese Verheißung, die Gott gegeben hat, dass er einen senden würde, der der Schlange den Kopf zertreten würde. Keines der Tiere, die geschlachtet worden waren, hat die Sühnung erreicht, die Gott erwartet hat. Und dann geschah es, dass Jesus Christus kam und damit mit ihm und durch ihn diese Verheißung erfüllt wurde. Und deshalb war der Tod Jesu Christi, in dem Fall am Kreuz, absolut notwendig. Er war dieses vollkommene Opferlamm. Dieses Opferlamm, das ausreichen würde für alle Menschen, um sie gerecht zu machen. Es würde einmalig nur notwendig sein. Wenn wir über Jesus nachdenken oder über dieses Opferlamm nachdenken, dann müssen wir uns überlegen, wer von uns hätte denn dieses Opferlamm sein können? Hätte nicht irgendein toller Mensch, ein König, ein Regierungsbeamter, der gut gelebt hat? Ich meine, es gab ja schon so Menschen im Alten Testament wie Mose oder lasst mich Daniel noch nennen, die einfach so vorbildlich waren, dass man sagen hätte können, Mensch, wenn die hätten doch. Aber nein. Es hätte ein Mensch sein müssen, der sündlos war. Und das gibt's nun mal keinen Menschen. Und es konnte kein Tier sein, das die Sünden wegnimmt. Das Tierblut hat es eben nur bedeckt und nicht hinweggenommen. Es musste ein Mensch sein, weil wir Menschen sind, weil du und ich Menschen sind. Deshalb brauchen wir einen Stellvertreter, einen Mensch. Aber gleichzeitig musste es ein Mensch sein, der angebetet werden könnte. Ja? Manchmal ist die deutsche Sprache herausfordernd. Es musste ein Mensch sein, den man anbeten kann, Anbetung bringen kann. Und welcher Mensch ist so, dass er Anbetung angebetet werden könnte? Diese unglaubliche Tat, Vergebung der Sünden, Frieden mit Gott, würde es eben mit sich bringen, dass diese Person angebetet würde, wenn plötzlich hier etwas gut gemacht wird, was über Jahrhunderte hindurch existierte. Und deshalb musste es eigentlich kein Geringerer als Gott selbst sein, der sich selbst dahingab, der seine eigene Verheißung erfüllen würde. Und so schreibt Petrus uns in seinem ersten Brief, in Kapitel 1, Vers 18 und 19, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, sondern losgekauft worden seid aus eurem nichtigen Wandeln, der von den Vätern überliefert wurde, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Wir sind gekauft worden. Es ist ein Lösegeld bezahlt worden. Das heißt, wir waren in der Sklaverei, wir waren in der Knechtschaft Satans an ihn gebunden. Wir haben ihn angebetet. Und jetzt ist einer da, der ein Lösegeld für uns bezahlt hat, der uns herausgekauft hat und der unsere Sünden abgewaschen hat und wir wieder Frieden mit Gott haben können, die Verbindung zu Gott wiederhergestellt hat. Wir wieder rein sind, unsere Sünden nicht nur bedeckt sind, sondern sogar abgewaschen sind, nicht mehr existent sind. Und dazu bedurfte es eines Leidenswegs, den Jesus Christus gegangen ist, oder so hat es eben Gott ausgewählt oder vorgegeben. Und wir wollen uns kurz die Stationen seines Leidens anschauen. Lass mal gerade liegen, hebt man mal auf. Ich habe das Johannesevangelium mal als Basis genommen und dann nehmen wir immer wieder noch Lukas dazu. Johannes Kapitel 18 und 19. Wir erinnern uns dran, Jesus und seine Jünger, sie sind in diesen Obersaal gegangen, sie haben da das letzte Mal miteinander eingenommen und Jesus hat das, was uns als Abendmahl bekannt ist, eingesetzt, wo er gesagt hat, dies ist mein Leib, das tut zu meinem Gedächtnis, dies ist mein Brot, das tut zu meinem Gedächtnis. Und es war noch nichts geschehen, aber er hat es schon eingesetzt, er hat es schon vorgegeben. Dann haben wir Johannes 17, dieses wunderbare Gebet Jesu, der um die Einheit seiner Nachfolger bittet. Da fragt man sich manchmal, ist das Gebet erhört worden oder wird das Gebet erhört, wenn man in unsere christliche Gesellschaft schaut? Aber ich glaube, dass die wahren Gläubigen immer eine Einheit bilden, egal in welcher Denomination sie sich befinden. Die Einheit schafft der Geist Gottes und nicht der Rahmen. Ja, Jesus schließt sein Gebet im Obersaal oder diesen Abend in dem Obersaal ab mit diesem Gebet in Johannes 17 und dann verlassen sie diesen Raum und gehen hinaus nach Gethsemane, den Garten, der Jerusalem gegenüber liegt, und mit Blick auf Jerusalem sind sie dort, verbringen den Abend, die Nacht dort, je nachdem, wie lange es gedauert hat. Und dann kommt der Moment, in dem sie nicht mehr alleine sind, in dem Truppen auftauchen, Soldaten, in dem Führer des Volkes auftauchen und sie kommen, um Jesus zu verhaften, um praktisch diese Bestimmung, seinen Lauf nehmen zu lassen. Und in Johannes Kapitel 18, da sind wir jetzt Vers 4, da kommen die Truppen zu Jesus und Jesus geht auf sie zu und er fragt, wen sucht ihr? Sie antworten ihm, ja, wir suchen Jesus, den Nazarener. Offensichtlich kennen sie ihn nicht. Judas geht dann ja auf ihn zu mit diesem sogenannten Bruderkuss oder Verräterkuss. Sie suchen Jesus, den Nazarener, der aus Nazareth kommt. Und Jesus' Antwort ist ganz klar. Er identifiziert sich als solchen. Er sagt, ich bin's. Ich bin es. Dieses Ich bin's, das bringt gar nicht so richtig zum Ausdruck, was Jesus da eigentlich sagt. Denn die Reaktion der Männer, dieser Truppen, die ist so gewaltig, dass ich darüber staune, dass die sich alle nochmal aufgerabbelt haben und nochmal losgezogen sind. Ja? Vers 5, also Vers 4 Ende, Jesus spricht, wen sucht ihr? Vers 5, Jesus den Nazarener, ich bin's. Und jetzt Vers 6, als er nun zu ihnen sprach, ich bin's, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Ein Wort genügt und die Truppen werden umgehauen. Es braucht keine Armee vom Himmel. Es braucht keiner, der mit dem Schwert dasteht, das Schwert zückt und auf sie reinhaut, so wie es Petrus dann versucht hat. Es braucht niemand. Es braucht ein gesprochenes Wort. Ich bin's. Dieses Ich bin's ist das Ich bin vom brennenden Busch, als Gott dem Mose offenbart, wer er ist. Ich bin der Ich bin. Ich bin der Existierende. Ich bin der Seiende, der einfach da ist, der gar nicht anders kann, als da zu sein, der immer da ist, der immer da war. Ich bin der Seiende, der Ewige. Diese Worte sind so gewaltig, sind so mächtig, dass die Truppen hier zu Boden zurückweichen und zu Boden fallen. Aber ihr Auftrag ist so wichtig, ihr Auftrag ist so gewichtig, dass sie sich tatsächlich wieder aufrappeln und noch einmal auf die Jünger zugehen. Und wiederum fragt Jesus sie, wen sucht ihr? Jesus den Nazarener. Und wiederum sagt Jesus, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Jetzt bezieht er sich auf sich als Mensch und sie dürfen stehen bleiben. Sie werden nicht mehr umgehauen. Er bittet darum und es ist ihm wichtig, dass sie klar identifizieren, wer er ist. Denn er bittet jetzt darum, dass die anderen Jünger außen vor gelassen werden, dass sie nicht mit hineingezogen werden in diese Tragödie, sondern dass er der Alleinige ist, der in diese ganze Situation, er weiß ja, was auf ihn zukommt, hineingezogen wird und entsprechend behandelt wird. Jesus wird gefangen genommen, wird mit diesen Truppen abgeführt, die gerade eben noch am Boden lagen, als er nur ein Wort gesprochen hat. Und er wird vor den Hohen Rat gebracht, vor den Hohen Priester Kaiaphas. Und sie schlagen ihn, sie verspotten ihn. Sie entwürdigen ihn. Lasst mich kurz Lukas 22 lesen, die Verse 63 bis 71. Da haben wir diese Spott und diese Hohngeschichte. Da heißt, die Männer aber, die Jesus festhielten, verspotteten und misshandelten ihn. Und nachdem sie ihn verfühlt hatten, schlugen sie ihn ins Angesicht und fragten ihn und sprachen, weissage uns, wer ist, der dich geschlagen hat. Sie treiben wirklich ihren bitteren Spott mit ihm. Viele andere Lästerungen sprachen sie gegen ihn aus. Und dann, als es Tag geworden war, versammeln sich die Ältesten des Volkes, die obersten Priester, die Schriftgelehrten und führten ihn vor den Hohen Rat, um zu sprechen. Und sie sprachen, bist du der Christus? Sage es uns. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich es euch sage, so würdet ihr mir nicht glauben. Wenn ich aber auch fragte, so würdet ihr mir nicht antworten, noch mich loslassen. Von nun an wird der Sohn des Menschen sitzen zur Rechten der Macht Gottes. Da sprachen sie alle, bist du also der Sohn Gottes? Er aber sprach zu ihnen, ihr sagt es, denn ich bin es. Da sprachen sie, was brauchen wir ein weiteres Zeugnis, denn wir haben es selbst aus seinem Mund gehört. Das war genug für ihn, ihre Anklage. Sie war völlig ungerecht, sie war völlig falsch. Wenn sie sein Leben beobachtet hätten, sie haben es ja beobachtet, sie haben es ja sogar bewertet von verschiedenen Gruppen des Hohen Rates. Sie haben ihn beobachtet, sie haben ihm Fragen gestellt, sie haben es bewertet. Und sie wollten einfach nicht wahrhaben, dass er der Sohn Gottes ist. Ihre Anklage war ungerecht und falsch. Sie wollten diesen Tatsachen nicht ins Auge sehen, die Wahrheit nicht wahrhaben oder die Augen vor diesen Tatsachen verschließen. Sie haben auch die Zeugnisse der Geheilten ignoriert. Völlig, völlig ignorant, diese ganze Gruppe. Die Zeichen des Messias, sie wurden offenbar gemacht, sie wurden getan. Jeder konnte sie sehen, jeder konnte sie sogar anfassen, die Personen, er konnte mit ihnen reden, die Blinden, die sehend wurden, die Lahmen, die aufgesprungen sind und wieder gehen konnten. All das hat er getan, die Aussätzigen, die er geheilt hat. Sie haben es ignoriert, sie haben es abgelehnt. Dann kommt Jesus zu den Römern. Ich schön gucken. Ich glaube, ich habe mir eine falsche Stelle eingetragen. Ja, die Römer, Pilatus, wir kennen ihn. Er nimmt ihn ins Verhör, er lässt ihn schlagen, er lässt ihn mit Dornenkrone krönen, beziehungsweise Herodes macht es. Er hängt ihm einen Purpurmantel um. Er macht ihn zum König der Juden, zum Gespött aller Menschen. Das ist offensichtlich die Anklage, die sie ihm vorwerfen. Aber die Frage ist, warum müssen sie überhaupt zu den Römern gehen? Hätten sie ihn nicht einfach so umbringen können, die Juden? Tatsächlich ist der Grund, dass die Römer die Besatzungsmacht eben waren und dass sie das Sagen hatten über Leben und Tod. Das hatten sie sich vorbehalten, das durften die Juden nicht selbst entscheiden. Und deshalb mussten sie von den Römern die Genehmigung erhalten und sie mussten auch von römischen Truppen unterstützt werden. Und das kommt in Vers 31 im Johannes Kapitel 18 zum Ausdruck. Die Juden sprachen zu ihm, wir dürfen niemand töten. Pilatus wollte ihnen übergeben, aber das, was sie hätten tun können, das hat einfach nicht ausgereicht. Sie brauchten die volle Macht des Staates, die volle Möglichkeit der Gesetzgebung, dass sie ihn eben töten dürfen. Die Anklage war offensichtlich, dass er der König der Juden ist. Das war auch das Schild, was Pilatus nachher über dem Kreuz angebracht hat. Und darum hat sich auch das Gespräch zwischen Pilatus und Jesus gedreht. Das war ihr Thema. Und Jesus, er gibt nicht klein bei, er macht tatsächlich deutlich, dass er ein König ist, aber dass sein Reich eben auch nicht von dieser Welt ist. Und das hat Pilatus offensichtlich nicht gestört, das hat er nicht als Konkurrenz empfunden, da ist er nicht wütend geworden oder da hat er nicht ganz klar die Schlussfolgerung gezogen, wenn er ein König ist und ein Reich hat, dann müsste ich vielleicht aufpassen oder angemessen mit ihm sprechen oder irgendwas. Nichts dergleichen. Pilatus, im Gegenteil, er kommt zu dem Entschluss, dass Jesus unschuldig ist. Und es ist gut, dass wir das überliefert haben, dass das hier festgehalten worden ist. Dreimal wird explizit gesagt, dass er unschuldig ist. Also wenn ich es richtig aufgeschrieben habe, ist das erste Mal in Vers 38, da sagt Pilatus, ich finde keine Schuld an ihm. Er kommt vom Verhör, kommt raus zu den Juden und sagt, ich finde keine Schuld an ihm. Kapitel 19, Vers 4, nachdem sie noch ein bisschen weiter gespottet und geschlagen haben, da lesen wir, da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen, seht, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Jesus kommt raus, trägt die Dornenkrone, Purpurmantel und die Menge fängt an durchzudrehen, schreit: Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und Pilatus sagt ihnen dann, spricht ihnen zu ihnen: Nehmt ihr ihn hin, kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Vers 6 ist das. Dreimal explizit betont: Ich finde keine Schuld an ihm. Das ist wichtig, dass wir hier sehen, es wird ein Unschuldiger geopfert. Es wird ein Unschuldiger ans Kreuz genagelt. Hätte er eine einzige Sünde gehabt, hätte er nicht sterben können für uns, für mich und dich, für deine und meine Sünden. Es musste ein unschuldiges Lamm sein, ein Lamm ohne Fehl. Und hier haben wir die Bestätigung, dass Pilatus keine Schuld an ihm findet. Übrigens, auch Herodes hatte keine Schuld an ihm gefunden. Pilatus hat ihn nämlich zwischenzeitlich noch zu Herodes geschickt. Der hat ihn zurückgeschickt, wie gesagt, mit dem Purpurmantel um, aber ansonsten nichts, was der Anklage wert wäre. Im Gegenteil, Herodes hat sich sogar gefreut darüber, dass er diesen Jesus jetzt endlich mal kennenlernt und mit ihm sprechen kann. Dass Jesus nicht so reagiert, wie er sich's vorstellt, das ist eine andere Geschichte, aber sie hat nicht ausgereicht damit oder dafür, dass Herodes so zornig gewesen wäre, dass er ihn direkt hätte umbringen lassen oder töten lassen. Aber natürlich, letzten Endes hat Pilatus die Macht über Leben und Tod in dem Moment von Gott gegeben und er übergibt ihn den Juden, dass sie ihn kreuzigen können. Das lesen wir in Kapitel 19, Vers 16. Da übergab er ihnen, also Pilatus, ihnen Jesus, damit er gekreuzigt würde. Sie nahmen aber Jesus und führten ihn weg. Nun auf dem Weg zur Kreuzigungsstätte, zu diesem Ort, wo sie gekreuzigt werden sollten. Wir wissen aus anderen Kapiteln, aus anderen Evangelien, dass Jesus nicht allein gekreuzigt wurde, sondern dass noch zwei weitere Verbrecher mit ihm gekreuzigt wurden. Und auf dem Weg zu dieser Kreuzigungsstätte bricht Jesus zusammen. Er hat so viel Blut verloren, er hat nicht geschlafen, die ganze Nacht wach gewesen, die ganze Nacht verhört worden, bespuckt worden, gedemütigt worden, wie es nur geht, wie es keiner von uns je wahrscheinlich erlebt hat und erleben wird. Und er war einfach geschwächt. Und dann noch dieser schwere Querbalken des Kreuzes, den er an die Arme gebunden da hatte und tragen musste. Und so hat sich Jesus ein Stück des Weges hinausgeschleppt Richtung Golgatha, aber er hat nicht den Weg ganz geschafft mit diesem Balken auf dem Kreuz. Er hat ihn abgeben müssen, ein anderer hat einspringen müssen und ihn mittragen müssen. Und sie schleppen Jesus wahrscheinlich mehr zwischen zwei Soldaten hängend, wie wirklich selbst gehend, dorthin zur Schädelstätte. Und dort wird er ans Kreuz genagelt und die Kreuze werden aufgestellt. Jesus wird gekreuzigt zwischen zwei Verbrechern. Wie gesagt, ich sage euch nichts Neues. Vers 18 in Kapitel 19 im Johannesevangelium. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Unter dem Kreuz, unter den Kreuzen, die Menge der Schaulustigen, der Gaffer, die spotten, die sich über ihn lustig machen. Eine wahrhaft grausame Truppe, die da steht. Schauen wir mal Lukas 23, Verse 35 bis 37. Da können wir lesen: Das Volk stand da und sah zu, und es spotteten auch die Obersten mit ihnen und sprachen: Andere hat er gerettet, er rette sich nun selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Sie stellen ständig seine Gottheit in Frage, obwohl er sie schon ganz klar offenbart hat. Aber auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, indem sie herzutraten, ihm Essig brachten und sprachen: Bist du der König der Juden? So rette dich selbst. Spott und Hohn bis zum Ende. Selbst die zwei Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt werden, können die Gosche nicht halten, darf ich das mal so sagen. Selbst die müssen das Maul aufreißen und zumindest der eine muss hier noch mächtig draufhauen und Jesus mitverspotten: Bist du der, so steig herab. Rette dich, rette uns, natürlich in der Hoffnung. Und dann muss man aber auch sagen, der andere, dem sind Spott und Hohn im Hals stecken geblieben bei der Hoffnungslosigkeit, der er sich gegenüber sah, an diesem Kreuz hängend, nach Atem ringend. Ihm wurden die Augen geöffnet. Er hat erkannt, wer dieser Mensch ist, der da in der Mitte neben ihm hängt, der mit ihm am Sterben ist, der mit ihm am Ringen um das Leben ist. Er hat begriffen, dass dieser eine in der Mitte keiner derjenigen ist, die den Tod verdient hätten, sondern derjenige ist, der das Leben ist, der der Sohn Gottes ist. Und so lesen wir in Lukas Kapitel 23, Vers 40, wie er den auf der anderen Seite von Jesus zurechtweist. Fürchtest du auch Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber, auf Jesus bezogen, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und dann dieser berühmte, lebensrettende Satz, als er sich zu Jesus wendet, soweit das möglich ist: Herr, gedenke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Gedenke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Es gibt kein großes Bußgebet. Es gibt kein großes, keine große bewegenden Zusammenbruch und Tränen und was auch immer. Ein einfacher Satz: Herr, gedenke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Und Jesus, er antwortet ihm, indem er sich ihm zuwendet: Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Keine Taufe, keine Erklärung der Rechtfertigung, keine theologische Ausbildung. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Er hat alles, dieser Verbrecher, er hat alles auf diese eine Karte gesetzt, Jesus Christus. Er hat alles darauf gesetzt, dass er Gottes Sohn ist und dass er ihn tatsächlich retten kann. Aber nicht retten, indem er ihn vom Kreuz herunterholt, sondern retten im Sinne von ewiges Leben geben. Das hat er begriffen. Und da hat er ihn als König erkannt, was er wahrhaftig war. Und Jesus hat ihm die Zusage gemacht, dass er gerettet würde, dass er wirklich ein König ist, dass er wirklich derjenige ist, der die Macht hat, ihn ins Paradies zu bringen. Und ein paar Stunden später war er mit Jesus in diesem Paradies. Ein paar Stunden später. Das war wirklich die letzte Gnade. Es kommen 3 Stunden der Finsternis, der Dunkelheit übers Land. Der Vorhang im Tempel zerreißt. Jesus ruft noch einmal und beschließt sein Leiden mit den Worten und sein Leben mit den Worten: Es ist vollbracht. Das lesen wir wieder im Johannesevangelium, Kapitel 19, Vers 30. Ich war erstaunt, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Die Leute, die sind ja mindestens, ich weiß nicht, wie lange das alles gedauert hat, aber mindestens 4-5 Stunden damit dabei gestanden und haben diese 3 beobachtet, was da alles passiert. Sie sind schon auf dem Weg mitgezogen. Ja? Das war ihr Lebenssinn an diesem Tag, dieses Schauspiel der Kreuzigung wirklich zu beobachten, zu gaffen, hinzuschauen, wo Menschen verrecken, hinzuschauen, wo Menschen elendlich ersticken und sterben. Zu sehen, was werden sie am Schluss noch von sich geben, wie groß wird ihr Leiden sein, wie werden sie zusammenbrechen, was wird passieren. Sie werden Zeugen dieses Geschehen und sie harren wirklich lange aus. Und wir sehen, dass dieses Ereignis der Kreuzigung tatsächlich ein Ereignis ist, dass die einen Spötter, die Spötter sind, Spötter bleiben lässt, dass aber andere, die vielleicht am Anfang mitgespottet haben, vielleicht nicht ganz so laut geschrien haben, aber die doch mitgespottet haben, dass andere ihr Leben ändern, dass andere erkennen, dass dieser Mensch, der da am mittleren Kreuz hing, dass dieser Mensch wirklich Gottes Sohn gewesen ist. Und so lesen wir in Lukas wieder, Kapitel 23, Vers 47, als der Hauptmann, der praktisch verantwortlich war, diese Kreuzigung, diesen Mord auszuführen, als der Hauptmann sah, was geschah, pries er Gott und sprach, wahrlich, dieser Mensch war gerecht. Ich denke, Markus oder Matthäus ist uns, die uns überliefern, dass er gesagt hat, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn. Er hat Jesus Christus erkannt. Auch für ihn hat es ein Erbarmen, hat es eine Gnade gegeben. Nicht ganz so schnell wie für diesen mittleren, wie für diesen einen Verbrecher am Kreuz. Aber auch er hat erkannt, wer dieser Mensch ist. Er hat wirklich Gottes Sohn gefunden. Er hat geglaubt. Und wenn wir da unter das Kreuz schauen und die Menge betrachten, dann sehen wir viele, die von weitem weg das Ganze beobachten und schauen, was geschieht mit dem sie nachgefolgt sind. Das heißt, viele, die schon seine Nachfolger waren. Wir sehen aber auch die große Masse, die sich an seinem Tod ergötzt hat, die seinen Tod als Schauspiel wahrgenommen hat, als kostenloses Schauspiel, ohne Eintritt zu bezahlen. Und wir sehen einige wenige, die tatsächlich erkannt haben, wer Jesus Christus wirklich ist, die tatsächlich erkannt haben, was hier am Kreuz tatsächlich geschehen ist, die verstanden haben, was geschehen ist. Dieser Tod Jesu Christi am Kreuz auf Golgatha, er war ein einmaliger Tod, eine einmalige Sache. Es ist vorbei. Wir müssen nicht bei jeder Sünde Opfer bringen und Jesus muss nicht bei jeder Sünde sterben. Es war einmalig, es hat ausgereicht für alle Zeit, für alle Jahrhunderte. Es war Vergebung für alle, die gerettet werden. Es war einmalig und vollkommen ausreichend. Da möchte ich noch mit hineinnehmen in den Hebräerbrief ganz kurz, damit das auch vom Wort Gottes in der Form bestätigt wird. Hebräer Kapitel 9. Kapitel 9, die Verse 11 und 12. Als aber Christus kam als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Eine ewige Erlösung für alle Zeit gültig. Und die Verse 26 und 28, denn sonst hätte er ja oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Nun aber ist er einmal offenbar geworden in der Vollendung der Weltzeiten zur Aufhebung der Sünde durch das Opfer seiner selbst. Und so gewiss es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Ist das nicht eine herrliche Hoffnung durch dieses Geschehen am Kreuz auf Golgatha? Er hat unsere Sünden weggewaschen. Er hat die Sünden vieler auf sich genommen. Sie sind nicht nur bedeckt, sie sind komplett weg. Die ich bisher getan habe, die ich bis zu meiner Bekehrung getan hatte, die waren weg. Und die ich von meiner Bekehrung an bis zum Ende meines Lebens tun werde, sie sind weg. Die sind einfach weg. Und das ist herrlich. Das heißt nicht, dass ich jetzt fröhlich drauf lossündige. Das würde nur zeigen, dass ich von Gottes Wort, von Christus überhaupt nichts begriffen habe. Das heißt, dass ich sogar darum ringe, so zu leben, wie es Christus wohlgefällig ist. Aber die Sünden sind weg, sie brauchen mich nicht mehr belasten. Sie brauchen mich nicht mehr belasten. Weißt du, und ich erinnere mich an eine Zeit meines Lebens. Ich bin als Junge in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Wie oft habe ich das Evangelium gehört? Und wie oft habe ich mich bekehrt und habe dann immer wieder Böcke geschossen, ja, gesündigt. Und ich habe mich immer aus eigener Kraft abgemüht und versucht, irgendwelche guten Werke zu vollbringen und der Sünde zu widerstehen, aber ich habe es nicht geschafft. Und dann hier zu begreifen, Christus ist einmal für die Sünden gestorben. Ein einziges Mal reicht aus für alle Zeiten. Und ich muss mich nicht immer neu bekehren. Christus hat es komplett bis zum Ende vollbracht. Und dann gibt es aber auch noch diesen anderen Aspekt des Kreuzes. Und da möchte ich euch auch mit hineinnehmen. Der gehört einfach auch dazu, finde ich auf jeden Fall. Und zwar finden wir den in Jesaja 53. Na, jeder sagt jetzt, dieses bekannte Kapitel, trug unsere Schuld und so weiter. Ja. Aber ich möchte nicht das ganze Kapitel lesen. Und ich möchte auch nicht auf das eingehen, was wir kennen. Was wir gut kennen, sage ich mal. Ich möchte auf das eingehen, was wir vielleicht nicht so sehr betonen. Und zwar Jesaja 53, Vers 10. Da steht etwas, was mich immer wieder schockiert, immer wieder aufs Neue beeindruckt. Da heißt es, aber dem Herrn gefiel es, ihn, Jesus, zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Da muss man sich ja ein bisschen drüber nachdenken. Ich möchte nicht lang drüber nachdenken, aber ich möchte einfach hier nochmal sagen, Gott hat vor Grundlegung der Welt beschlossen, dass dieses geschehen würde, was am Kreuz auf Golgatha geschah. Und hier lesen wir, es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. Da kommt Gottes Liebe für dich und mich drin zum Ausdruck. Er ließ ihn leiden. Er ließ ihn leiden. Und tatsächlich wird es geschehen, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen, nämlich dich und mich. Wir werden zu seinen Kindern. Wir werden errettet aus seiner Gnade heraus. Wir sind seine Nachkommen. Wir sind seine Söhne. Wir sind Kinder Gottes. Und Gott hat es gefallen, seinen Sohn zu zerschlagen, ihn leiden zu sehen für dich und mich, damit wir gerettet werden können. Und zum Abschluss möchte ich uns noch lesen, das jetzt als allerletzte Bibelstelle aus dem Petrusbrief. Kapitel 2. Die Verse 21 bis 24, da wird uns Christus als Vorbild gegeben. Und es wird uns vor Augen geführt, dass es eben kein Wohlstandsevangelium gibt, dass es eben kein Leben gibt, das heißt, du nimmst Christus an und alles geht geradeaus, alles ist in Butter. Es kommt nichts mehr Schweres in dein Leben. Es kommen keine Herausforderungen mehr in dein Leben. Wir lesen hier 1. Petrus 2, Vers 21 folgende. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten hat und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan. Es ist kein Betrug in seinem Mund gefunden worden, als er geschmäht wurde. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden der gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Es ist beides. Die Zusage, wir sind heil geworden durch seine Wunden, unsere Sünden sind abgewaschen. Und die Tatsache, die bestehen bleibt, dass wir nicht vom Leiden befreit sind, sondern dass wir ihn haben im Leiden und mit ihm da durchgehen. Jetzt haben wir gesehen, ja, warum musste Jesus sterben für unsere Sünden? Und wer war Jesus? Er war der Sohn Gottes. Er war der, der als einziges angebetet werden dürfte, wenn er diese Tat vollbringen würde. So lasst uns nun ihn noch anbeten. Herr Jesus Christus, wir wollen dich erheben, wir wollen deinen Namen preisen. Du bist deinen Weg gegangen, den keiner von uns gehen konnte. Und du bist den Weg gegangen, um uns, um jeden Einzelnen von uns hier zu erlösen, um uns in die Beziehung zum Vater zurückzubringen, um uns eines Tages bei dir im Paradies zu empfangen. Wir preisen dich dafür und danken dir für deinen Segen. Amen.